Vielen Dank, Janni, für die Vorrede. Ja, Zeitenwende. Dieser Ausdruck, der ist seit dem 27. Februar 2022, glaube ich, jedem ein Begriff. Er stammt aus dieser vielbeachteten Regierungserklärung unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz, in der er diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als Zeitenwende für unsere Welt bezeichnet. Er sagt, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Und ja, seitdem, glaube ich, gibt es spürbare Veränderungen. Ich glaube, er hat recht. Ja. Nach Jahrzehnten der gefühlten Sicherheit fühlen wir uns in Europa auf einmal nicht mehr sicher, können uns nicht mehr ganz so sicher fühlen, wie wir das gewohnt sind. Ehemals grüne Pazifisten werden auf einmal zu Militärexperten, die nach maximalen Waffenlieferungen rufen. Stichwort Anton Hofreiter alias Panzer Toni. Sogar die Wehrpflicht wird wieder diskutiert. Ja, also es sind schon gewaltige Veränderungen. Und es ist anders geworden, gerade in unserem Breitengraden. Ich darf euch willkommen heißen zu dieser letzten Predigt in dieser Reihe, das Reich Gottes mitten unter uns. Und Janni hat ja gerade schon diesen Rückblick gemacht und wir haben uns in dieser Reihe schwerpunktmäßig damit beschäftigt, wie das Reich Gottes in der gegenwärtigen Weltzeit, in der wir uns jetzt befinden, existiert. Was dieses Reich ausmacht. Und heute, sage ich mal, da sind wir am Ende dieser Reihe angekommen und passend dazu, wenn wir heute, ich sage mal, so einen Blick vorauswerfen, wie wird es mit diesem Reich eigentlich weitergehen? Was wird da draus? Und was wir feststellen werden, ja, vor uns liegt eine Zeitenwende. Wir steuern auf einen Zeitpunkt zu, an dem sich die Dinge grundlegend verändern werden. Ein Wendepunkt, an dem diese Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr die gleiche sein wird wie davor. Ein Wendepunkt, der ein neues Zeitalter hervorbringen wird. Diese Veränderung wird tiefgreifend und davon möchten wir heute sprechen und darüber nachdenken anhand dieses Gleichnisses, auch aus dem Kapitel 13 aus dem Matthäus-Evangelium, das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut. Ich lese es kurz vor, aus Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 zunächst. Da steht Folgendes: Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf diesen Acker gesät? Woher hat er denn jetzt Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir jetzt hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit er nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Soweit dieses Gleichnis. Und ich bin, oder auch wir, sind heute wieder mal in dieser glücklichen Lage, dass wir uns eigentlich nicht wirklich selber überlegen müssen, was dieses Gleichnis bedeutet. Das ist ja manchmal so ein bisschen tricky, das haben wir auch in den letzten Wochen gemerkt. Ja, warum? Weil die Jünger Jesu nachgebohrt haben, als Jesus dieses Gleichnis da vor der großen Volksmenge erzählt hat. Und sie haben Jesus gefragt: Jesus, sag's uns doch, was heißt denn das so abends, ne, wo sie so unter sich waren? Und so hat Jesus seinen Jüngern auch dieses Gleichnis gedeutet. Das finden wir so ein paar Verse später in Vers 37 bis 43. Ich werde im Verlauf der Predigt natürlich immer wieder auf diese Deutung auch eingehen. Aber ich sage es schon mal vorneweg, ja, obwohl wir eine Deutung von Jesus haben, gibt es in der Christenheit doch wiederum mindestens zwei Verständnisse dieses Gleichnisses. Für mich ist ein Verständnis, das ich auch hier vorstellen werde, absolut sinnvoller. Ja. Ich werde aber jetzt nicht auf das andere eingehen, weil das dauert zu lang. Da ist so viel drin in diesem Gleichnis. Das heißt, wenn ihr irgendwann feststellt, Mensch, das kenne ich doch irgendwie anders oder kann man das nicht auch so verstehen, kommt gern nachher auf mich zu, können wir drüber reden. Genau. Noch eine kurze Vorbemerkung. Wir bewegen uns mit diesem Gleichnis, und das werden wir auch gleich merken, im Bereich der Eschatologie. Das heißt, im Bereich der Lehre von den letzten Dingen, von der Zukunft. Und ich sage mal, dieses Gleichnis ist vielleicht so ein kleiner, aber sehr wichtiger Mosaikstein in diesem größeren Bild, das die Bibel von den letzten Dingen malt. Und doch dürfen wir uns von diesem Gleichnis nicht alles erwarten, dass sie alle Dinge dessen, was uns erwartet, präsentiert, ja, sondern es ist, wie meistens bei solchen Texten, es sind Ausschnitte, prophetische Ausschnitte auch, die wir hier haben. Ja, das heißt, wir müssen hier nicht alles reinlegen. Das sind Ausschnitte. So, in diesem Bild, das Jesus uns hier vor Augen malt, da finden wir uns wieder mal auf einem Acker. Ja, das ist schon der Standard in den ganzen letzten Wochen. Wir sind ständig auf dem Feld, ständig auf dem Acker. Immer wieder gebraucht Jesus dieses Bild vom Ackerbau, um die Geheimnisse seines Reiches zu veranschaulichen. Aber dass Jesus hier immer fast identische Bilder benutzt, das darf uns nicht dazu verleiten, dass Jesus irgendwie immer dasselbe sagen will. Ja? Jesus wendet diese Bilder durchaus sehr unterschiedlich an, ja, und will unterschiedlichste Wahrheiten damit vermitteln. Und ich denke, das Bild, oder besser gesagt das Problem, was uns in diesem Bild begegnet, das ist etwas, was nicht nur ein Bauer von damals aus dem ersten Jahrhundert versteht, sondern das ist auch etwas, was der gemeine Hobbygärtner von heute in seinem heimischen Garten relativ gut nachvollziehen kann. Ja, ich bin selber nicht so der Hobbygärtner, aber stell's, obwohl ich komme jetzt in die Lebensphase, die, wo man vielleicht solche Sachen auch macht, aber stell dir vor, ja, du pflanzt was an in deinem Garten, vielleicht irgend so ein neues Blumenbeet oder bei mir kommt jetzt bald eine neue Rasenfläche, ja, und dann im Frühjahr, wenn das irgendwie so beginnt aufzusprießen, dann merkst du auf einmal, Mensch, das ist ja gar nicht so nur diese wunderschöne Pflanze, die ich da mit viel Liebe eingesetzt habe oder dieser Grashalm, den ich hier haben wollte, sondern da wächst ja auch allerhand anderes Zeugs, Unkraut. Unkraut ist total nervig. Wir hatten es in der Stirner Straße, da gibt es einen Baum im Garten, ne? Wir wohnen da jetzt nicht mehr, und das ist ein wunderschöner Flieder, der blüht wunderschön im Frühjahr oder wann auch immer er blüht. Aber dieser Flieder war befallen von einem Unkraut und das war so aggressiv, das Unkraut hat diesen ganzen Baum umschlossen. Das wächst jedes Jahr immer, immer weiter. Und der, neulich war dann, oder war so ein Gärtner auch da und gesagt, da muss man echt was dagegen machen. Das dürfen jetzt die Rustas machen. aber das ist schon, Unkraut kann auch manchmal echt aggressiv sein und auch so ein bisschen nervig. Und ja, die Frage ist, wo kommt es denn jetzt her, dieses Unkraut? Und das ist auch die Frage, vor dem die Knechte in diesem Gleichnis stehen, als sie merken, dass der Weizen, den ihr Herr, der Sämann, auf diesem Acker ausgesät hat, durchsetzt ist von Unkraut. Interessant dabei ist, ja, dieses Unkraut, das hier erwähnt wird, das ist kein beliebiges Unkraut, sondern es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine ganz bestimmte Sorte Unkraut, nämlich den sogenannten Taumellolch. Gibt's. Eine Pflanze, die sehr gut zusammen mit dem Weizen aufwächst und nach außen hin eigentlich total schwierig vom Weizen zu unterscheiden ist. Sie wird ähnlich groß, so 50, 60 Zentimeter und entwickelt auch in den Halmen diese spitzen Ähren und relativ schwierig zu unterscheiden. Und das Problem mit diesem Taumellolch besteht darin, dass der oft giftig wird, weil sich auf seinen Körnern so ein giftiger Pilz bildet. Und wenn man dann das bei der Weizenernte mit aberntet, ja, und dann die Körner von diesem Taumellolch vermischt mit den normalen Weizenkörnern, dann kriegt man so ein Mehl raus, das zum Schluss giftig ist. Und das war damals schon auch immer ein Problem scheinbar. Also, das ist kein spaßiges Unkraut, sondern auch so ein bisschen gefährlich. Weizen und Unkraut nebeneinander auf einem Acker. Ja, das ist die Ausgangssituation. Und letztendlich ist diese Konstellation ein Bild für die Situation des Reiches Gottes in dieser Welt, in unserer gegenwärtigen Weltzeit. Der Acker, so sagt es Jesus in Vers 38, er steht für die Welt, in der wir leben. Welt nicht unbedingt negativ konnotiert als, wie bei Johannes, die böse Welt, sondern Welt einfach neutral als der Platz, dieser Globus, auf dem wir sind. Das ist dieser Acker. Und Jesus Christus als der Sämann, er sät auf diesen Acker in diese Welt hinein guten Samen. Dieser gute Samen, er ist hier aber nicht unbedingt das Wort Gottes oder das Evangelium, so wie in diesem Gleichnis vom Sämann, sondern die Saatkörner, aus denen dieser Weizen emporwächst, es sind Menschen. Jesus sagt, wiederum Vers 38, der gute Samen sind die Söhne des Reiches. Die Söhne des Reiches. Da haben wir schon wieder dieses Reich Gottes. Ja? Das heißt, es ist Jesus, der in gewisser Weise Menschen in dieser Welt hervorbringt, die ja auf sein Evangelium reagieren, die an ihn glauben, die sich ihm als Herrn unterstellen und damit auch zugehörig sind zu seinem Reich in dieser Welt. Vor 2 Wochen hat uns jetzt Rainer in dieses Gleichnis vom Senfkorn mit hineingenommen. Wir haben es gerade schon gehört. Dieses kleine Senfkorn, das wächst auf und daraus wird eine große Staude über 4 Meter hoch, was ja schon auch so ein eindrückliches Bild dafür ist, wie das Reich Gottes sich in dieser Welt auch ausbreitet, dass es auch eine gewisse Dimension einnimmt. Aus was ganz Kleinem ist was Großes geworden. Und doch müssen wir wiederum feststellen, und das lehrt uns jetzt dieses Gleichnis, auch wenn das Reich Gottes in dieser Welt eine durchaus beachtliche Größe erreicht hat, so ist es doch nicht so, dass das Reich Gottes in unserer Welt ein Alleinstellungsmerkmal hätte. Neben dem Reich Gottes existiert auch ein anderes Reich. Es gibt in dieser Welt nicht nur Menschen, die an Jesus glauben, sondern es gibt auch diejenigen, die ihn ablehnen. Neben den Kindern Gottes gibt es auch diejenigen, die es nicht sind. Oder im Bild gesprochen, neben dem Weizen wächst auch Unkraut. Menschen, die das Evangelium ablehnen, die nicht an Jesus glauben und damit auch nicht zu diesem Reich gehören. Ich denke, für uns gerade, die wir in Deutschland leben, ist das, glaube ich, jetzt nicht so eine neue Information. Ich meine, das ist der Normalzustand. Das ist völlig normal. Ja? Als Mensch, der du vielleicht Jesus folgst, und vielleicht irgendwo was Neues startest, in eine neue Schule gehst, auf die Arbeit oder wie auch immer, da kannst du ja froh sein, wenn du noch irgendeinen anderen findest. Ja, wir sind da eher so in der Minderheit. Und trotz dieser Gewöhnung an diesen Zustand kann man sich ja mal die Frage stellen, hey, warum ist denn das eigentlich so? Warum folgen eigentlich nicht alle Menschen Jesus? Wie kann es sein, dass eigentlich trotz des Einbruchs des Königreichs Jesu in diese Welt viele Menschen diesem König dann auch doch nicht folgen? Wo ist diese neue Weltordnung? Das, was auch vielleicht die Jünger in dieser ersten Zeit erwartet haben, dass das alles radikal umgestülpt wird. Wo ist es? Warum gibt es nicht nur Weizen, sondern auch Unkraut? Und die Antwort, die Jesus auf diese Frage hier gibt in diesem Gleichnis, die ist relativ eindeutig. Der Grund dafür ist der Feind. Der Grund ist, dass es da jemanden gibt, dessen innerstes Interesse darin besteht, diesem Sämann Schaden zuzufügen, seine Arbeit, sein Werk irgendwie kaputt zu machen. Und er tut es, indem er eben heimlich nachts auf diesen Acker von ihm geht und diesen Unkrautsamen sät. Das ist in gewisser Weise ein Ausdruck von Neid und auch Hass gegenüber diesem Sämann. Ja, der will einfach seine Ernte kaputt machen. Und dieser Feind, so sagt es Jesus in Vers 39, das ist der Teufel. Der Durcheinanderbringer. Es ist dieses Wesen, das Gott einst mal geschaffen hat. Ein Engel, von Gott ausgestattet mit unglaublicher Schönheit, Macht und Herrlichkeit. Der Erste unter den Engeln. Und doch hat ihm diese Position nicht gereicht. Er wollte mehr sein als das. Viel mehr. Er wollte sein wie Gott. Sich ihm gleich machen. Eine Anmaßung, die Gott nie akzeptiert hat und auch nie akzeptieren würde. Und seitdem kämpft dieser Teufel gegen Gott. Und er versucht es, indem er die Menschen, die Gott geschaffen hat, mit Gott entzweit. Er ist der Fürst dieser Welt, so sagt es mal Jesus. Oder Paulus bezeichnet ihn auch mal als den Gott dieses Zeitalters. Oder auch als den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Entsprechend benennt Jesus auch das Unkraut in diesem Gleichnis als die Söhne des Bösen. Das heißt, ja, genauso wie Jesus Menschen in dieser Welt hervorbringt, die unter seiner Herrschaft leben, die zu seinem Reich gehören, genauso bringt der Satan in dieser Welt Menschen hervor, die er unter seiner Herrschaft hält, mit dem Ziel, Gottes Werk kaputt zu machen. Als Fazit kann man sagen, ja, das Reich Gottes, ja, es koexistiert in dieser Welt neben dem Reich des Teufels. Das ist unsere Realität. Und das ist die Ausgangssituation in diesem Gleichnis. Und trotzdem bleibt ja jetzt da diese Frage irgendwie offen bestehen. Müsste Gott jetzt da nicht eingreifen oder soll dieses Nebeneinander ewig weiterlaufen? Also wie geht's da weiter? Und wenn wir uns wieder in dieses Bild hineinbegeben, dann ist genau das auch die Frage, die die Knechte dort umtreibt. Dieses Unkraut mitten im Weizen, das ist für sie irgendwie kein Zustand. Und so gehen sie dann zu ihrem Herrn und machen ihnen so einen Vorschlag. Sie sagen, Vers 28, willst du, Herr, dass wir hingehen und dieses Unkraut ausreißen? Doch die Antwort des Herrn auf diesen motivierten Vorschlag ist ein klares Nein. Nein. In seinen Augen ist der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen, dieses Unkraut jetzt rauszureißen. Stattdessen lautet seine Anweisung, lass beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und was wir hier sehen, ist zunächst mal Folgendes. Ja, dieser Sämann, der trifft hier eine ganz klare Entscheidung, nämlich, dass er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingreift, um dieses Unkraut zu entfernen, sondern er lässt es zu, dass Weizen und Unkraut nebeneinander aufwachsen. Und Gleiches gilt auch für das Nebeneinander des Reiches Gottes und dem Reich des Teufels in dieser Welt. Für dieses Zeitalter, in dem wir leben, hat sich Gott dazu entschieden, dieses Reich des Teufels nicht auszurotten, keine Flut zu schicken, sondern momentan gilt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Momentan lässt Gott seine Gnade walten. Die Gründe, warum Gott es tut, die gehen aus diesem Gleichnis nicht eindeutig hervor. Aber ich finde die Gründe spannend. Und sie werden auch in anderen Teilen der Bibel erwähnt. Die beste Erklärung liefert in meinen Augen der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel. Dort ist Petrus im Gespräch mit Menschen, die, ich sage es mal so mehr oder weniger so ein bisschen drüber spotten, dass Gott sich mit seiner Wiederkunft zum Gericht so viel Zeit lässt. Ja? Und sie fragen, wo bleibt denn die Verheißung, dass Jesus wiederkommt? Ja, da sind ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Wir haben jetzt schon 2000 Jahre. Und auf diese Frage antwortet Petrus Folgendes. Es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Dass Gott sich dazu entschieden hat, in diesem Zeitalter nicht richtend einzuschreiten, ist ein Ausdruck seiner ungeheuren Gnade und Geduld gegenüber den Menschen. Wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade, wo es möglich ist, zu Gott umzukehren. Und das ist das, worauf Gott so innigst wartet. Aber, und das ist der Hauptpunkt in diesem Gleichnis, ja, diese Entscheidung in diesem Zeitalter eben nicht einzugreifen, die bedeutet nicht, dass Gott dem Ganzen irgendwie untätig zuschaut für immer und dieses Nebeneinander akzeptieren würde. Der Plan des Sämanns, er besteht eindeutig darin, sehr wohl gegen dieses Unkraut vorzugehen. Aber eben erst dann, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und dieser Zeitpunkt ist die Ernte. Vers 30, zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Wenn die Ernte kommt, dann ist auch die Zeit gekommen, das Unkraut vom Weizen zu trennen. In gleicher Weise wird auch Gott dem Wirken des Teufels nicht für immer tatenlos zusehen. Nein, sondern Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, den Tag des Herrn oder wie auch immer du ihn benennen willst, an dem er dem Reich des Bösen ein Ende setzen wird, ein für alle Mal. Und das wird die größte Zeitenwende sein, die diese Welt je erlebt hat. Danach wird nichts mehr so sein wie vorher. Alles wird anders sein. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus jetzt dieses Gleichnis deutet, dann verwendet er einen Großteil seiner Deutung nun darauf, ja, so zu beschreiben, wie diese Ernte, der Tag des Herrn, aussehen wird. Was wird da geschehen? Was wird da passieren? Der Tag der Ernte, er beginnt damit, dass der Hausherr seine Erntearbeiter, die sogenannten Schnitter, zusammenruft, ja, auf seinem Bauernhof oder wie man sich das auch vorstellen soll, und sie dann losschickt. Er gibt ihnen diesen Arbeitsauftrag, er schickt sie los, hinaus auf diesen Acker, um ihre Arbeit auszuführen. Und in gleicher Weise wird Jesus, ja, wenn dieser Tag gekommen ist, seine Engel versammeln. So sagt es Jesus in Vers 41, der Sohn des Menschen, er wird seine Engel aussenden. Und was hier noch relativ unspektakulär klingt, das wird so ein bisschen lebendiger, wenn Jesus diese Situation so ein paar Kapitel später in seiner Endzeitrede aufgreift. Matthäus 24 ab Vers 29, da heißt: Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und mit großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Die Ernte, sie beginnt damit, dass der Menschensohn in Macht und Herrlichkeit erscheint und seine Erntearbeiter, seine Engel entsendet, die Ernte einzufahren. Die Frage ist, was ist nun der Auftrag dieser Erntearbeiter? Was machen diese Engel? Der erste Auftrag lautet, Vers 30, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln. Das heißt, nachdem die Erntearbeiter das Feld mit der Sichel geschnitten haben, das sind ja die Schnitter, ja, ist nun ihre erste Aufgabe, das Unkraut, also alles, was nicht Weizen ist, diesen Taumelleuch oder wie auch immer der heißt, auszusortieren und dann in Bündeln zusammenzubinden. Und ganz ähnlich werden diese Engel vorgehen. Sie werden durch diese Welt gehen. So beschreibt es Jesus in Vers 41. Und sie werden alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, die Söhne des Bösen. Das heißt, es erfolgt hier eine Sammlung all derjenigen, die sich gegen Gott gewendet haben. Und die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit diesen Bündeln von Unkraut? Was passiert mit all diesen Menschen, die von diesen Engeln gesammelt werden? Und das, was jetzt kommt, das ist zutiefst erschütternd. Ja, Jesus sagt, und die Engel werden sie in den Feuerofen werfen. Das ist irgendwie ernst. Wie auch immer wir uns diesen Feuerofen vorstellen müssen, ja, ich musste immer an Daniel denken, da gibt es noch so einen Feuerofen, aber allgemein Feuer in seiner zerstörerischen Wirkung ist eines der Hauptmotive, wenn Jesus von diesem Ort spricht, den wir gemeinhin als Hölle bezeichnen. Wir lesen vom ewigen Feuer, vom unauslöschlichen Feuer. Wir lesen auch vom Feuersee und von verschiedensten Dingen. Manch einer folgert aus diesem Feuermotiv, dass die Menschen in der Hölle eigentlich ausgelöscht werden, dass die verbrennen, also vernichtet werden. Was das Ganze dann natürlich ein bisschen erträglicher machen würde, weil man würde dann keine Qual leiden, man ist ja weg. Ja? Aber ich wäre so ein bisschen vorsichtig mit dieser Annahme, denn wenn wir da weiterlesen, wie Jesus diese Hölle jetzt beschreibt, dann steht da, und die Engel werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Weinen und Zähneknirschen, das ist auch wiederum so ein weiteres Motiv, das Jesus regelmäßig für diesen Ort irgendwie gebraucht. Allein im Matthäusevangelium begegnet uns das 6-mal. Weinen und Zähneknirschen, Ausdruck des Leidens und bestimmt auch Ausdruck einer gewissen Hoffnungslosigkeit, die dort herrscht. Warum Hoffnungslosigkeit? Naja, weil vermutlich jeder, der dort ist, zu diesem Zeitpunkt wissen wird, was die Wahrheit ist und wissen wird, wer Gott ist und wissen wird, dass es so viel besser wäre, hier nicht zu sein. Und diese Erkenntnis, die ist vielleicht noch schlimmer als alles körperliche Leid, zu wissen, es gibt diesen unendlich guten Gott und dann festzustellen, dass man jetzt nicht bei ihm ist. Wenn man sich die Dimension dessen vorstellt, was Jesus hier sagt, dann ist das, ja, es ist einfach nur bitter und auch etwas, was uns als Menschen nicht kalt lassen kann. Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir lieben, werden dieses Ende nehmen, wenn sie mit ihrer Schuld alleine bleiben, wenn sie keinen Retter haben, wenn sie niemand haben, der sie gerecht macht, der sie mit Gott versöhnt. Dieser Tag der Ernte, der Tag des Herrn, es ist auf der einen Seite ein Tag der unermesslichen Tragik. Und doch, und das ist das Verrückte, auf der anderen Seite ist es ein Tag der unermesslichen Freude. Freude und Leid liegen so nah beieinander. Die Erntearbeiter haben ja nicht nur die Aufgabe, das Unkraut auszusortieren, sondern ihre eigentliche Aufgabe, sie besteht ja darin, die Weizenernte einzufahren und den Weizen sozusagen nach Hause zu bringen in die Scheunen ihres Herrn. Wenn du einen Bauern damals oder auch heute fragen würdest, hey, was sind eigentlich für dich so in deinem Arbeitsalltag die schönsten Tage des Jahres, dann wird er immer sagen, das ist die Ernte. Ja? Ernte ist was Wunderschönes. Ernte ist eigentlich was Tolles. Ja, da geht der Bauer auf sein Feld oder auch seine Mitarbeiter und dann wird dieser ganze Ertrag dessen, was man investiert hat, zusammengesammelt. Ja, und das wird heimgefahren in die Scheune. Ja, ich habe das als Kind immer mitgemacht. Wir hatten einen Bauern im Dorf, auch einen Glaubensbruder, der hat uns immer mitgenommen aufs Feld, ja, im Juni, wenn Erntezeit war. Und das ist eigentlich eine richtig coole Zeit, ja, Ernte. Und für die Menschen, die in dieser Weltzeit zum Reich Gottes gehören, ist Ernte auch eine ganz tolle Sache, ja? Weil für sie bedeutet diese Ernte kein Gericht, kein Feuer, sondern für sie ist es ein Tag der größten Freude. Für sie bedeutet dieser Tag nach Hause kommen zu ihrem Herrn. Es ist der Tag, an dem das Reich Gottes, das in dieser Weltzeit ja noch mit einer gewissen Vorläufigkeit behaftet ist, endgültig vollendet sein wird. Denn es ist der Tag, an dem sie ihrem König, diesem Menschensohn, wie es ja heißt, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Der Apostel Johannes, er dürfte in seiner Vision der Offenbarung noch zu Lebzeiten so einen Vorgeschmack bekommen, davon, wie es ist, diesem erhöhten Menschensohn gegenüberzustehen, ihm zu begegnen. Im ersten Kapitel lesen wir von dieser Begegnung in der Offenbarung und er schreibt dort, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie dieser Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Dieser Anblick des Menschensohns, wenn wir da weiterlesen, bringt Johannes auf den Boden in die Anbetung. Und dieser Anblick des Menschensohns in seiner Herrlichkeit und Pracht, der wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Und genau davon spricht Jesus nun auch zum Ende seiner Deutung. Vers 43, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt ja, das Strahlen und der Glanz dieses Menschensohns, der wird übergehen auf diejenigen, die bei ihm sind, auf die Menschen, sodass ja, wir beginnen zu leuchten, wie die Sonne. Kannst du dir das vorstellen? Was Jesus hier beschreibt, bezeichnet man in der Theologie den sogenannten doppelten Ausgang des Gerichts. Also diesen Gedanken, dass es da ein Gericht gibt und zum Schluss auch eine Scheidung erfolgt zwischen denjenigen, die zu diesem Reich Gottes gehören und dann auch zu Gott kommen, in dieses vollendete Reich, und denjenigen, die in der Gottesferne leben müssen. Und doch ist es so, dass es schon in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart vielleicht verstärkt, auch häufig unter Christen immer stärker diesen Gedanken gibt, dass dieser doppelte Ausgang vielleicht so nicht stattfinden wird. Hofft man zumindest, ja. Die Lehre der Allversöhnung, die im Grunde lehrt, dass alle Menschen in den Himmel kommen werden und dass niemand für immer irgendwie in einer Hölle verloren sein wird. Wie könnte auch ein liebender Gott solch ein schlimmes Gericht über die Menschen herbeiführen? Zum Schluss muss die Liebe Gottes doch triumphieren. Zum Schluss wird sie die Menschen in den Himmel zurücklieben. Love wins, so lautet das Buch von Rob Bell, das da sehr bekannt wurde. Auch in diesem Buch, über das wir intern in der Gemeindestunde letztes Jahr, auch letzten Sonntag gesprochen haben, Glauben, Lieben, Hoffen, ein Buch, das innerhalb unseres Bundes hochkam, öffneten sich diese Gedanken. Und ich will jetzt nicht allumfassend über die Allversöhnung sprechen, aber ich will nur sagen, mir fällt es so schwer, anhand solchen Gleichnissen, und es gibt noch viele weitere Aussagen dazu, dem zu glauben. Wir finden diesen doppelten Ausgang nicht nur hier, sondern an verschiedensten anderen Stellen. Und oft wird argumentiert, na gut, aber Gott ist doch ein Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Genau das habe ich auch vorhin vorgelesen. Gott ist ein Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich sage, ja, Amen, so ist es. So ist es. Und wenn wir da in den Petrusbrief nochmal kurz zurückspringen, nachdem Petrus das sagt, sagt er im nächsten Satz, trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich halte es auch für gefährlich, diese Lehre, wenn man sie denn glaubt, zu vertreten bzw. offen weiterzugeben. Ich will ein kurzes Beispiel erzählen. Vor mehreren Jahren haben wir Urlaub gemacht auf der Insel Madeira. Ich weiß nicht, wer schon mal auf der Insel Madeira war. Es ist eine wunderschöne Insel. Und wer da war, der weiß es vielleicht. Auf Madeira befindet sich die höchste Steilklippe Europas. Cabo Girao heißt die. 580 Meter geht es da senkrecht runter. Also abfallende Wand. Und da gibt es dann natürlich so einen Skywalk, also so eine Plattform, die dann über die Klippe hinausgeht. Und dann kannst du da drauflaufen und stehst dann auf so einer Glasplatte und unter dir geht es einfach 600 Meter runter. Das ist also schon ein nettes Gefühl. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, du wohnst ganz in der Nähe dieser Steilklippe. Ja, hast dir da ein Häuschen gekauft, weil es auf Madeira so schön ist. Und gut, hinter deinem Haus irgendwann beginnt halt diese Steilklippe und hinter deinem Haus ist halt entsprechend so ein Absperrschild, auf dem draufsteht, betreten verboten, Absturzgefahr. Jetzt kommt ein Touri vorbei, ein Wanderer, und er klingelt an deinem Haus und fragt dich, hey, ich habe da vorne so ein Schild gesehen, wenn man da weiterläuft, irgendwie Absturzgefahr. Und er sagt, du wohnst doch hier, Ist es eigentlich gefährlich, wenn man jetzt da weitergeht oder übertreiben die da irgendwie? Und du sagst zu ihm so, nee, das ist halb so wild. Da kannst du schon einfach weiterlaufen, da passiert nichts. Was macht der Tori? Der klettert über die Absperrung drüber, läuft einfach weiter in Richtung Steilklippe und was passiert? Der Boden löst sich unter seinen Füßen und er stürzt ab. Das ist völlig fiktiv, ja. Aber was ich sagen will, wenn wir Menschen erzählen, dass sie kein Gericht zu fürchten haben oder auch wenn wir die Gefahr dieses Gerichts irgendwie totschweigen, einfach weil es uns zu unangenehm ist, dann sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass wir auch eine Verantwortung tragen. Eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die auf uns hören. Ich habe am Anfang von einer Zeitenwende gesprochen. Ereignisse, die ja, die Welt komplett verändern. Wir erleben gerade in unserer politischen, gesellschaftlichen Umgebung, auch diesem Krieg, Zeitenwenden und ich würde mal sagen, auf einem etwas niedrigeren Niveau als das, was dieser Welt generell noch bevorsteht. Es wird sehr, sehr einschneidend sein. Was nehmen wir da draus mit? Mir persönlich ist ganz neu klar geworden, es ist so gut, dass es jetzt noch diese Zeit der Gnade gibt. Und es ist so gut, dass es jetzt noch diese Möglichkeit gibt, zu Gott umzukehren. Und es ist so gut, dass wir einen Retter haben in Jesus Christus, der uns zu Gott bringen möchte, der uns mit ihm versöhnen möchte. Und jetzt ist die Zeit. Amen.